Als kurzen Hintergrund für die, die sich fragen, wer hier vorne steht. Neben meiner fünfköpfigen Familie und unsere mittlere, die ich mitgebracht habe, ja, ich habe auch Hobbys. Vor allem zwei. Nicht erschrecken, das eine ist die Selbstverteidigung und das andere ist die Feuerwehr. Feuerwehr mache ich schon seit ich 12 bin, also seit 40 Jahren oder so. Und das hat mit der Predigt ein bisschen zu tun. Weil ich stoße, wenn ich in der Bibel lese, immer mal wieder auf Texte und dann passiert das, dass ich aufgrund dessen, dass ich verschiedene Hobbys natürlich habe, Bibeltexte in einer besonderen Weise verstehe oder sie sich mir in besonderer Weise eröffnen. Einfach weil ich denke, ja, die Situation, die Geschichte, die kenne ich aus meinem Hobby. So war mir das mit dem Text gegangen, den ich heute mitgebracht habe und ich habe gelernt, es gab ein paar, die haben mich in Grünberg gehört. Für euch wird es eine Wiederholung. Ist aber auch nichts Schlechtes, hin und wieder mal eine Wiederholung zu haben. Dann festigt sich das umso mehr. Leben aus der Bereitstellung. Ist euch schon mal aufgefallen, dass bei manchen Feuerwehreinsätzen es immer wieder Feuerwehren gibt, die an einem Platz etwas abseits geparkt sind und scheinbar gar nichts zu tun haben? Das nennen wir Bereitstellungsraum. Wir ziehen Einsatzkräfte in der Nähe von der Einsatzstelle zusammen, damit die innerhalb von kurzer Zeit mit in den Einsatz reingenommen werden können, wenn es gebraucht wird. Machen wir das nicht, müssen wir im Zweifelsfall eine halbe Stunde oder sowas warten, bis sie dann da sind und das können wir uns im Einsatz tatsächlich einfach nicht leisten. Immer wieder kommt es dann auch vor, dass diese Einheiten nicht gebraucht werden, aber es war besser, sie waren da und vorbereitet, als eben andersrum. Ich denke an den Aufmarsch vom Landeskontingent Hessen damals im Einsatzraum in Nordrhein-Westfalen in Erftstadt. Da sind wir hingefahren mit einer Fahrzeugkolonne auf der Autobahn, die war bald 2 Kilometer lang. Das hat was, das muss man mal miterlebt haben. Einsatzfahrzeuge, Führungsfahrzeuge, Logistikfahrzeuge, eine eigene Kücheneinheit, unser eigener Rettungsdienst war dabei, eine eigene Truppe der Notfallseelsorge war auch mit dabei. Gut 300 Einsatzkräfte, 40 Fahrzeuge, die dann dahin marschieren. Vorbereitet und ausgestattet für eigentlich jedes Szenario, in das wir geraten wären. Das war damals so diese Ahrtal-Geschichte. Nur, dass wir noch ein Stückchen weiter gefahren waren, da war es ungefähr genauso schlimm, ist nur nicht im Radio gekommen, in Erftstadt. Mittags um 12 bereitgestellt, um 2 losgefahren, abends um 8 waren wir im Messegelände, wo wir dann übernachten sollten. Und nachts um 2 kam der Melder vom Stab, hat uns geweckt und erklärt, wir sollen in einer Stunde abmarschbereit in den Fahrzeugen sein. Da darf das nicht passieren, dass wir irgendwo hinkommen und dann sagen, tut uns leid, wir haben das falsche Auto dabei, wir können nicht helfen. Das darf nicht passieren und das wird auch nicht passieren. An unseren Bereitstellungsraum musste ich denken, als ich unseren Predigttext gelesen habe. Wir haben so schön erzählt bekommen, wer zwischendurch trotzdem mitlesen mag, Matthäus 25, die ersten 13 Verse, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die Hälfte davon war vorbereitet und die andere Hälfte stand am Ende vor verschlossener Tür. Der Text wird oft mit dem Ewigkeitssonntag verknüpft oder mit Beerdigungen. Dann ist die Ewigkeit natürlich das zentrale Thema. Das ist die eine Frage, die sich dann viele stellen. Was ist jetzt mit dem Verstorbenen? Und der Text stellt uns quasi einen Spiegel vor und fragt, und was ist mit dir? Die gute Nachricht zuerst, es gibt diese Ewigkeitsperspektive. Wir lesen von einer Hochzeitsgesellschaft, von einer bevorstehenden Feier. Genau genommen geht es darum, dass der Bräutigam unterwegs ist, um seine Braut abzuholen. So hat man das damals eben gemacht. Und wir können daraus Bibelstudien machen und schauen, was das mit diesen einzelnen Bildern auf sich hat. Das kann man jedes für sich auseinandernehmen, wäre jedes für sich eine Predigt für sich. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht in dem Bild, dass Jesus darum hier erzählt, darum, dass er wiederkommt, dass er dann seine Braut, also uns, die Gemeinde, abholt zu einer Hochzeitsfeier in die neue Welt, in die Ewigkeit, in eine niemals endende Worship-Party, wenn man so will, um es halbwegs modern auszudrücken. Aber ganz wichtig, es gibt keinen Seiten- oder Hintereingang. Es geht durch einen Haupteingang oder gar nicht. Es gibt keinen alternativen Weg und keine alternative Möglichkeit. Es gibt genau eine Wahrheit und genau einen Weg. Es gibt genau einen, der sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer in der Verbindung zu mir. Es gibt sonst niemanden, der dafür sorgt, dass du ewig leben kannst. Alle anderen erzählen dir, was du noch leisten musst und selbst dann ist nicht sicher, ob du nicht doch noch eine Ehrenrunde als Regenwurm drehst. Es gibt nur einen, der sagt, ich liebe dich und deshalb gebe ich mein Leben für dich, damit du leben kannst. Und bitte, die Bibel hat sich an so vielen Stellen auch als historisch belegt, als zutreffend, als vertrauenswürdig erwiesen. Dass wir nicht dran zweifeln müssen, dass alle anderen Stellen, auch die, die noch kommen werden, wo die Bibel von Zukünftigem spricht, nicht genauso zutreffend sind. Und das, was man nicht sieht, trotzdem für wahr halten und glauben darf. Und vertrauen darf und wissen darf. Das steht da und das ist so. Und dann teilt sich die Menschheit schlicht in zwei Lager. Die einen glauben das und die anderen eben nicht. Die einen sind dabei und die anderen nicht. Das ist der Rahmen, den unser Predigttext uns schafft. Daraus erwachsen natürlich so ein paar besondere Herausforderungen und spannende Überlegungen. Weil Jesus nicht einfach sagt, gut, jetzt kommt halt alle rein. Und die, die zu spät kommen, die sitzen halt ein bisschen weiter hinten. Jesus trennt schwarz-weiß, links-rechts dabei und eben nicht dabei. Und meint Menschen, die an Gott glauben und solche, die es eben nicht tun. Und für beide wird das eine Herausforderung sein, über diesen Text nachzudenken. Also denken wir über kluge und törichte Jungfrauen oder Menschen nach. Fangen wir mit den als klug bezeichneten Jungfrauen an. Um das abzukürzen, das sind diejenigen, die am Ende Teil der Feier sind. Also übersetzt, das sind die, die an Gott glauben und von dem her Zugang haben zum ewigen Leben. Wir nennen sie Christen. Es ist erstaunlich, auf welche Gedanken man gebracht wird, wenn man den Text lange genug dann durchliest. Drei Sachen sind mir aufgefallen. Das erste, ausruhen ist in Ordnung, auf etwas ausruhen nicht. Tatsächlich schlafen alle ein, alle 10, die Klugen wie die Törichten. Was die Geschichte jetzt tatsächlich nicht macht, ist das zu kritisieren. Wie habt ihr nur schlafen können? Nee. Es ist okay. Das ist in Ordnung. Die dürfen schlafen. Die hatten einen langen Tag in den Beinen. Ausruhen ist tatsächlich auch eine Erfindung Gottes. Wenn wir so die Schöpfung mal durchgehen, der 7. Tag war der zum Ausruhen. Man kann nicht immer nur brennen, man kann nicht immer nur ackern, man kann nicht immer nur geben. Manchmal darf man sich auch einfach mal zurücklehnen und sagen, nein, ich habe mal eine Pause. Auch in einer Gemeinde übrigens. Oder ich brauche mal die Zeit, um was Neues vorzubereiten bevor ich wieder loslegen kann. Ich habe das Beispiel von einem Forstwirt, der sagt, wenn ich ständig mit meiner Motorsäge am Arbeiten bin und die nicht pflege, dann wird es irgendwann mühsam. Ich muss mir ab und zu mal die Zeit nehmen, muss die mal wieder in Ordnung bringen. Dann arbeitet die wieder richtig und leicht. Erlaubt euch durchaus hin und wieder zur Ruhe zu kommen. Und gesteht das anderen auch zu, dass die mal eine Pause brauchen, dass die mal Ruhe brauchen. Wir brauchen das, um anschließend gerne wieder umso kräftiger anzupacken. Das Ausruhen darf nur nicht zum Normalzustand werden. So eine Art Lotterleben. Also immer nur Homeoffice im Jogginganzug oder sowas. Nein. Ich denke an unseren Einsatz in Nordrhein-Westfalen. Zwischendurch mal aufs Feldbett legen ist okay. Und es ist nötig, wenn man den ganzen Tag am Arbeiten ist. Aber wenn es dann gilt und man ausgeruht ist, dann kann es wieder rund gehen. In Nordrhein-Westfalen waren wir ja nicht zum Urlaub machen. Und in der Gemeinde, die Gemeinde lebt von dem, was wir tun. Aber es hilft nichts, wenn wir uns verheizen. Wir dürfen zwischendurch mal ausruhen. Das darfst du dir erlauben und du kannst das gerne anderen auch erlauben. Also, ausruhen ist in Ordnung. Sich auf etwas ausruhen nicht. Dann, du musst oder du kannst nicht für andere mitsorgen, ab einem bestimmten Punkt. Die Klugen waren klug, weil sie vorausgeplant hatten und vorbereitet waren auf das, was kommt. Aber es war nicht ihre Aufgabe, für die anderen mitzusorgen. Mitdenken, ja. Lösungen finden. Die haben sogar gesagt, dann geht doch rechtzeitig los und kauft schnell noch ein, in der Hoffnung, dass es noch reicht. Die hatten ja tatsächlich scheinbar gehofft, dass die Zeit noch reicht, bis die zurück sind mit ihrem zusätzlichen Öl. Und dann passt das noch zeitlich. Aber die waren ja schon auch und haben mitgedacht und haben gesagt, nee, wenn wir jetzt das Öl mit euch teilen, dann reicht es für keinen von uns. Das hilft also auch nichts. Du kannst für andere mitbeten. Du kannst dich um andere sorgen. Du kannst ihnen erklären, was auf dem Spiel steht und wie der Weg zum Leben aussieht. Und vielleicht hilft dann gleich der nächste Teil, der noch kommt, ein wenig dabei, Worte dafür zu finden. Argumentationshilfen oder wie auch immer man das nennen mag. Aber gehen muss jeder den Weg selbst. Das mit dem Ablasshandel haben wir vor ein paar hundert Jahren schon geklärt, dass das so nicht funktioniert, weitestgehend. Wir können niemanden von uns aus freikaufen. Ich muss nur genug spenden und schon ist mein Onkel auch durch. Das funktioniert so nicht. Du kannst ein Arbeiter sein, aber du kannst die Ernte selbst nicht produzieren. Das kann nur Gott durch seinen Heiligen Geist. Ab einem bestimmten Punkt kannst du selbst nichts tun, außer beten und Werbung machen und vorleben und solche Sachen. Aber ab einem bestimmten Punkt muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Will ich nicht. Und dann eben ein Leben aus der Bereitstellung. Auch das will die Geschichte sagen. Die ersten Christen, die haben in der permanenten Erwartung gelebt, dass Jesus wiederkommt. Die waren sich sicher, wir erleben das noch mit. Dass die Ewigkeit anbricht, so wie Johannes das beschreibt in seiner Offenbarung. Und ja, es gab eine Glaubensgruppe, die hat, ich glaube, dreimal ausgerechnet, an welchem Tag das soweit sein wird und hat sich mit einem Haufen Menschen irgendwo auf den Berg gestellt und hinterher festgestellt, Mathe war nicht unsere Sache. Haben uns irgendwie verrechnet, mittlerweile rechnen sie auch nicht mehr. Aber sie haben wenigstens damit gerechnet, dass es jetzt soweit ist. und haben sich hingestellt und haben gesagt, so, und jetzt kommt Gott wieder, Jesus kommt wieder. Haben wir dieses Bewusstsein denn noch? Jesus deutet an, es kann noch einen Moment dauern, bis der Bräutigam, also bis er wiederkommt. Das nimmt auf der einen Seite ein bisschen den Druck raus, auf der anderen Seite hält er die Spannung hoch. Es dauert noch ein bisschen, aber seid bereit, weil wann genau, wisst ihr ja nur auch nicht. Jetzt ist allerdings die falsche Frage, was muss ich tun? Die Idee ist ja gerade, dass wir nichts tun können, nicht im Sinne von leisten, verdienen, Punkte sammeln. Bereit sein heißt, dass diese Beziehung, die wir mit Gott angefangen haben, in welche Richtung auch immer das ging, dass diese Beziehung lebendig gehalten wird, dass das Feuer weiter am Brennen bleibt. Auch dann, wenn wir für einen Moment in den Ruhemodus schalten. Auch dann, wenn man das einfach mal Alltag nennt, was so rundherum passiert. Und man nicht permanent an Gott denkt, weil man hat Alltag. Es gibt Dinge, die dafür eine Hilfe sein können. Zum Beispiel sich das Gebet zur festen Gewohnheit zu machen. Vielleicht morgens den Wecker 10 Minuten früher stellen, dann hat man nochmal 10 Minuten mehr zum Beten. Für die, denen so geht wie mir, die dann abends beim Beten plötzlich einschlafen. Die beten dann besser morgens weiter. Früher aufwachen und die zusätzliche Zeit zum Beten nutzen, zum Bibellesen nutzen. Bibelverse auswendig lernen zum Beispiel. In Grünberg haben wir jede Woche einen, oder monatlich genau genommen, einen Bibelvers zum Auswendiglernen. Das ist im Januar immer ganz simpel, das ist die Jahreslosung. Die anderen 11 Monate wird es etwas anstrengender. Aber es hilft. Man hat Bibelverse im Kopf. Und dann räum dein Leben auf. Bekenne Gott deine Sünden und bitte ihn um Vergebung. Auch das ist Vorbereitung. Räum dein Leben auf. Morgens, bevor du dich mit Facebook, Instagram oder sonst irgendwas auf deinem Handy beschäftigst, öffne doch wenigstens erst die Losungs-App und lese die Losungen. Manchen hilft vielleicht Lobpreis, alleine oder Lieder zu hören oder in Gruppen miteinander zu singen, überhaupt Gruppen. Wie ist das mit Hauskreisen, Freundschaften, Zweierschaften? Wie ist das mit Themen wie Fasten, Zehnten geben, sich immer wieder an Gott ausrichten? Bei all dem, es ist nicht Pflicht. Es ist die logische Folge. Es ist Teil meiner Beziehung, es ist Ausdruck meiner Wertschätzung, der Versuch, mich auszurichten an dem, der mir wichtiger ist als alles andere, nämlich an Gott. 3 Mehrpunkte für die Klugen. Ausruhen ist in Ordnung, auf etwas ausruhen nicht. Und ab einem bestimmten Punkt kannst du für andere nicht mehr sorgen, dann müssen sie es selbst können. Und lebe aus der Bereitstellung. An die Adresse aller, die zuhören und sagen, nee, mit Glauben habe ich so gar nichts am Hut oder es interessiert mich, aber ich habe mein Ja noch nicht. Oder die, die sagen, ich bin im Gespräch mit jemandem, wie kann ich es ihm erklären? Für die, die sich noch nicht zu Christen rechnen würden und von dem her quasi die törichten Jungfrauen darstellen. Es wird jetzt schwierig, sich das anzuhören. Und nein, es geht nicht darum, Angst zu machen. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, als das Wort Gottes, als das, was, wie ich es vorhin gesagt habe, tatsächlich stimmt, mehrfach erwiesen ist, sich als wahr erwiesen hat, dann geht es hier nicht um Angst, dann geht es hier um Mut. Wenn wir überzeugt sind, dass die Bibel wahr ist und dass es eine Wahrheit gibt und eine Ewigkeitsperspektive, über die wir gehört haben, dann ist genauso wahr, was Jesus mit der Geschichte hier auch ausdrückt. Es gibt ein zu spät. Das mögen wir mir nachsehen, aber ich halte nichts von diesen Konzepten, die sagen, naja, hinterher ist Gott sowieso mit allen gnädig, die stehen höchstens ein bisschen weiter hinten, ein bisschen weiter weg von der Bühne. Dafür steht mir zu viel in der Bibel von wegen, schafft mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Oder Worte von Jesus selbst, der sagt, am Ende wird es diejenigen geben, die ins Gericht kommen. Und da wird sein Heulen und Zähne klappern in der Hölle. Oder eben in unserer Geschichte, die Tür ist dann zu. Ich kenne euch nicht. Es gibt die ewige Verdammnis. Das können wir nicht wegdiskutieren oder mit Verweis auf die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 2000 Jahre als irgendwie überholt zu erklären, so wie wir das mit manchen anderen Themen in der Bibel auch versuchen. Das Gute ist, es dauert noch. Es gibt noch Zeit. Aber das heißt nicht, dass man bis dahin alles Mögliche andere machen kann und dann immer noch die Chance hat, schnell noch durchzuschlüpfen. Man bekommt ja rechtzeitig mitgeteilt, wenn es soweit ist. Nein, wenn es soweit ist, dann soll man bereit sein. Der Moment, mitgeteilt zu bekommen, der Bräutigam ist unterwegs, der ist gerade jetzt. Der ist nicht erst in 14 Tagen, der ist jetzt. Jetzt hören die Menschen, der Bräutigam ist unterwegs. Jesus kommt wieder. Und wenn es soweit ist, dann soll man bereit sein. Weil es dann kein Abwarten mehr gibt, bis alle endlich frisiert sind, die Schuhe zugebunden haben und nochmal in den Spiegel geschaut haben. Wenn 0300 Abmarsch heißt, heißt das Abmarsch und nicht, ja, mal schauen. Wer dann nicht im Auto sitzt, winkt hinterher. Und das ist töricht, weil vermeidbar. Ich finde dieses Wort so bemerkenswert, was die Bibel da verwendet, mit den törichten Jungfrauen. Weil das Wort mehrfach vorkommt. Ist mir aufgefallen, als ich vor einem Vierteljahr für den Nachruf auf meinen Vater mich beschäftigt habe mit dem Text, den er für seine Beerdigung rausgesucht hatte. 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Sprüche 9, Vers 6, verlasst die Torheit, so werdet ihr leben. Psalm 53, die Toren sprechen in ihrem Herzen, da ist kein Gott. Immer wieder dieses, du bist ein Tor, du bist töricht. Die Definition von Torheit in verschiedenen Wörterbüchern ist dumm, unklug, unvernünftig, naiv, mangelndes Urteilsvermögen und so weiter. Nichts Schönes. Nichts, was man an den Kopf geworfen bekommen möchte. Menschen, die Gott wahlweise ignorieren oder bewusst ablehnen, handeln unvernünftig, unklug, naiv, weil sie das Thema nicht bis zum Ende durchgedacht haben. Weiß nicht, manche kennen vielleicht diesen Cartoon. Den gibt es in verschiedenen Varianten, aber der Inhalt ist immer gleich. Du fühlst dich zu jung, um an Gott zu denken. Das hat noch Zeit. Ich habe ja noch 50 Jahre. Du hast zu viel Arbeit und keine Zeit, um an Gott zu denken. Bin viel zu beschäftigt. Du bist frisch verliebt, hast ganz andere Gedanken im Kopf. Hast ein tolles Auto, das passende Haus, alles ist klasse, das Leben läuft, mir geht's doch gut. Bis jetzt hat es ohne Gott auch gut geklappt. Ich will nichts verpassen in meinem Leben. Will noch eine schöne Party erleben. Tolles Konzert. Eine lange Kreuzfahrt machen. Ein Haus bauen. Für Gott ist ja immer noch Zeit. Und dann räumt dich ein Auto auf der Straße ab. Oder das Schiff sinkt und du kommst nicht mehr runter. Der Zug verunglückt. Der Herzinfarkt, der kommt ohne große Ankündigung. Und das war's dann. Und jetzt stehst du da vor dem Richter, der dein Leben anschaut, und was genau hast du jetzt noch an Optionen? Jetzt stehst du vor Gott, den du das ganze Leben lang weggeschoben hast. Dich brauche ich erst später. Jetzt ist später. Jetzt brauchst du ihn. Und die vernichtende Antwort des Bräutigams lautet: Ich kenne dich nicht. Die Tür ist zu. Spricht's und knallt dir die Tür vor der Nase zu. Raus hier. Du hörst von draußen, dass da drin eine tolle Party veranstaltet wird, in der Ewigkeit, im neuen Jerusalem. Aber du bist nicht auf der Gästeliste, weil du es dein Leben lang aktiv vermieden hast, da drauf zu kommen, weil du immer Argumente gefunden hast, warum das für dich nicht gilt, warum das für dich nicht wichtig ist, warum du das nicht brauchst, warum das nicht wahr ist, warum das noch Zeit hat. Doch, es ist wahr und es ist wichtig, es ist lebenswichtig. Es entscheidet darüber, ob dein Leben hier sinnlos ist oder nicht. Wenn du nur für 80, 90 Jahre hier bist und dann unter der Erde einfach verwehst, dann ist das sinnlos. Sinn macht's erst, wenn es danach weitergeht und nach allem, was uns die Bibel sagt, und das sind die Augenzeugenberichte von Menschen, die das aus erster Hand gesehen und gehört haben von Jesus selbst. Nach dem allem ist es wahr, es gibt das ewige Leben. Und du kannst ein Teil davon sein. Gott will, dass du ein Teil davon bist, ein Teil der Familie oder ein Teil der Festgemeinschaft. Und es ist ihm egal, wie alt du bist oder erfolgreich oder glücklich oder gesund oder wohlhabend. Alles das, was für dich wichtig war, ist ihm egal. Er will wissen, bist du bereit? Wenn es darauf ankommt, bist du bereit? Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, gehört dann zu deinem Leben diese eine Entscheidung, mein Herr und mein Gott, wie es Petrus mal ausgedrückt hat. Was hindert dich? Was hält dich davon ab? Bist du denn sicher, dass du noch Zeit hast? Und nochmal, es geht nicht darum, Angst zu machen. Auch im Gespräch mit anderen Menschen wollen wir niemandem Angst machen. Es geht darum, Mut zu machen. Mut für eine Entscheidung, für eine gute Entscheidung, für die beste Entscheidung, die man treffen kann. Eine kluge Entscheidung, nicht töricht zu sein. Es ist manchmal schon ein komisches Gefühl, wenn man im Bereitstellungsraum steht und wartet, ob ein Auftrag kommt und wenn ja, was es für eine sein wird. Stehen wir noch 5 Minuten hier oder 3 Stunden? Geht es um Aufräumarbeiten oder Menschenrettung? Manchmal nutzen wir die Zeit und reden einfach. In Nordrhein-Westfalen hatten wir einen ganzen Tag lang Zeit zwischendurch, dann konnten wir tatsächlich auch Ausbildung machen. Fahrzeug- und Gerätekunde, Absturzsicherung, was man dann so macht. Wir haben die Zeit sinnvoll genutzt, haben uns vorbereitet auf das, was kommen könnte. Und ständig war da diese unterschwellige Anspannung im Hinterkopf, es ist möglich, dass es gleich heißt, aufsitzen, Abmarsch in 15 Minuten. Und wir wären bereit gewesen auf alle Szenarien, die gekommen wären. Ganz sicher. Die ersten Christen waren überzeugt, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten kommt und sich dann das alles erfüllt, was er angekündigt hat, dass die Toten auferstehen werden, dass dann der Auferstandene und Lebendige, wenn sie zu Jesus gehören, gemeinsam in der neuen Welt sein werden, in der Ewigkeit. Und bis es soweit ist, haben sie sich darauf vorbereitet. Sie haben geredet über Gott und vielleicht auch über die Welt. Sie haben die Bibel studiert, soweit sie verfügbar war. Sie haben ihre Sünden bekannt. Sie haben darum geworben, dass möglichst viele Menschen das mitbekommen und verstehen und glauben und dabei sind. Immer mit der Möglichkeit im Hinterkopf, das passiert noch vor dem Abendessen, dass Jesus wiederkommt. Und die wären bereit gewesen, wenn es soweit gewesen wäre. Rechnen wir heute, rechnest du mit der Möglichkeit, dass Jesus noch zu deinen Lebzeiten wiederkommt? Vielleicht dieses Jahr noch? Vielleicht heute noch? Bist du sicher, dass du das Mittagessen noch erlebst? Kann es passieren, dass dein Leben plötzlich vorbei bist und du eine Antwort erfährst auf die Frage, ob es Gott und das ewige Leben gibt? Wärst du darauf vorbereitet? Gehörst du zu den Klugen? Oder überlegst du gerade, ob du am Ende zu den Törichten gezählt wirst? Wünsche dir und euch gute, weise, kluge, gesegnete Gedanken und Gespräche. Gott mit euch. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir wissen nicht, wann es soweit sein wird. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht, wann für uns das Leben endet. Vielleicht ist es auch gut so, dass wir es nicht wissen. Und dass wir es kaum in der Hand haben. Hilf uns, dass wir vorbereitet sind auf den Moment, wo es dann gilt. Hilf uns, dass wir uns immer wieder nach dir ausrichten, nach dir fragen. Fragen, was du willst. Fragen, was richtig ist in deinen Augen. Hilf uns so zu leben, dass wir bereit sind, wann immer du kommst, dass wir da sind. Vergib uns und sei uns gnädig. Du kennst unser Leben, du weißt, was da alles nicht gut ist. Vergib uns. Wir kennen Menschen, von denen wir befürchten, dass sie nicht vorbereitet sind auf den Moment, wenn du wiederkommst. Oder wenn sie vor dir stehen. Lass sie nicht verloren gehen. Lass sie dich erkennen. Vielleicht auch durch das, was wir ihnen erzählen. Dann gib uns die passenden Worte und Gelegenheiten. Lass sie zu einer lebendigen Beziehung zu dir finden. Du kennst diese Gemeinde. Du weißt, was hier alles passiert und geplant ist. Du kennst die Veranstaltungen. Du kennst die Menschen, die hier sind. Es ist gut, dass im Herbst ein neuer Prediger hier sein wird. Bitte ich, dass sich die Gemeinde und Christoph gut aufeinander vorbereiten können. Du kennst die Veranstaltungen in dieser Woche und in der Zukunft. Lass Menschen dir begegnen. Du kennst die politische Situation hier im Kleinen und im Großen in der Welt. Wir sind kurz vor der Kommunalwahl. Hilf, dass immer wieder Menschen nach dir fragen, auch in der Politik. Und dass Menschen, die an dich glauben, Politik machen. Zum Wohle der Menschen. Du siehst, wie es in der Welt aussieht. Bitte ich um Lösungen für Konflikte. Um Ruhe und Frieden, dass es weniger Konflikte werden, nicht noch mehr. Du siehst Israel, dein Land, dein Volk, bitten dich um Schutz, bitten dich darum, dass sie immer wieder erfahren, dass du ihr Gott bist und dass die Völker und Menschen drumherum das dadurch auch erfahren und kapieren, dass du Gott bist, dass du die Welt in der Hand hast und sonst niemand. Bitte dich für die Christen in aller Welt, wo der Ton immer rauer wird und die Verfolgung zunimmt. Bitte dich um Schutz. Bitte dich um Weisheit, in so einer Welt zu leben und trotzdem zu seinem Glauben zu stehen. Bitte dich um Mut. Bitte dich für die Missionare in aller Welt, auch die, die wir hier persönlich kennen, dass du ihnen hilfst bei ihrer Aufgabe und dass du ihnen immer wieder den Mut gibst, den sie auch brauchen. Und dass du ihnen in gewisser Weise Erfolg gibst, dass sie Menschen für dich erreichen können. geht darum, dass wir Menschen retten und dass sie ins ewige Leben kommen. So vieles, was uns sonst durch den Kopf geht, lasst uns miteinander das Vaterunser beten, in dem so ziemlich alles auch zwischen den Zeilen steht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Darf euch segnen, darf euch zusprechen, es wird in der kommenden Woche nicht eine Sekunde geben, in der du alleine bist, weil Gott mit dir ist. Darf dich segnen, darf dir sagen, es segne und behüte dich, der allmächtige und der dreieinige Gott, der Vater, der dich geschaffen hat und liebt, und der Sohn Jesus Christus, der für dich gestorben ist und der auferstanden ist, dir ist vergeben und du hast das ewige Leben. Und der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die in dir ist und in dir wirkt, geht hin als Gesegnete. Amen.